Hörgang MedUni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Wien.
Willkommen zu einer besonderen Episode im Pride Month im Juni. Heute sprechen wir mit einem Mann, der die blinden Flecken des Gesundheitssystems erforscht. Etwa wie queere Menschen oder Menschen ohne festen Wohnsitz in unseren medizinischen Strukturen immer wieder übersehen oder diskriminiert werden. Unser Gast ist Professor Dr. Igor Grabowatz von der MedUni Wien. Er forscht zu marginalisierten Gruppen, zu Randgruppen und zeigt, wie medizinische Versorgung gerechter werden kann. Nicht zuletzt durch EU-Projekte wie Cancerless, das die Krebsvorsorge unter Obdachlosen verbessern wollte.
Guten Tag.
Herr Professor Grabowatz, was hat Sie dazu gebracht, sich gerade mit gesundheitlicher Ungleichheit bei marginalisierten Gruppen zu befassen?
Ich hatte schon in meinem Medizinstudium Erlebnisse gehabt, wo ich habe eigentlich gesehen, wie der Gesundheitspersonal sich ungerecht bzw. stigmatisierend gehen um mit marginalisierten Gruppen. Und ich hatte damals gedacht, dass als junger Student, ja, das sollte nicht so sein. Ja. Also wir als Medizinerinnen sollten irgendwie besser sein. Wenn ich bin nach Österreich gekommen und ich habe im AKH gearbeitet, habe gedacht, okay, viele Menschen, die eigentlich wirklich meine Hilfe brauchen, schaffen überhaupt nicht, ins AKH zu kommen. Und dann habe ich mich mehr interessiert über diese Themen, okay, wer sind eigentlich die Patientinnen und Populationsgruppen, die überhaupt nicht schaffen zu mir in der Klinik. Und das hat mich dann gebracht zur Sozialmedizin. Und Sozialmedizin ist ein Fach innerhalb Public Health, die sich eigentlich mit Gerechtigkeit und Chancengleichheit in Gesundheitswesen beschäftigt.
Diskriminierung ist ein großes Wort, aber für viele eben bittere Realität. Was sind die häufigsten Diskriminierungserfahrungen, die queere Menschen im Gesundheitssystem machen?
Also das ist wirklich ein Spektrum an Erfahrungen. Ich glaube, die häufigsten Erfahrungen, die Menschen berichten, sind normalerweise irgendwelche so quasi verbale Delikten. Also die sind geschimpft von dem Personal oder irgendwie problematisch behandelt, oft besonders für trans- oder nicht-binären Menschen, die Pronomen oder die Namen sind nicht respektiert von dem Personal. Also solche Sachen sind, ich glaube, häufig in unserer Forschung. Wir haben aber gezeigt auch, dass circa 8% von Menschen berichten über Situationen, wo die haben die notwendige Leistungen nicht bekommen. Also die haben eigentlich Hilfe, dass die brauchten, nicht bekommen.
Es gibt den Ausdruck der institutionellen Diskriminierung. Was verstehen Sie darunter?
Ja, das ist eigentlich eine Situation, wo unsere Institutionen bzw. Einrichtungen nicht sensibel genug sind, um sich also mit marginalisierten Gruppen zu arbeiten oder zu beschäftigen. Das heißt, die haben keine Policies oder keine Regeln, die eigentlich schützen marginalisierte Gruppen und die eigentlich auch fördern Diversität.
Wie stellt sich das in Ihrem Haus dar, im AKH Wien, der MedUni Wien?
Ja, also ich glaube, die Situation in AKH Wien spezifisch ist eigentlich relativ gut. Es gibt engagierte Gruppen von Mitarbeiterinnen, aber auch von den Studierenden, also die Regenbogengruppe zum Beispiel, der sich sehr stark für Rechte und Situation für queere Patientinnen und Mitarbeiterinnen setzt. Natürlich, es gibt sehr viel Bedarf nach Verbesserungen. Ich glaube, was wir definitiv brauchen, ist mehr Schulung für das Personal, mehr Aufklärung für Personal, weil wir immer wieder bekommen Situationen, wo Patientinnen berichten über problematische Erfahrungen. Und diese sind normalerweise Sachen, die man wirklich prävenieren kann mit, ich glaube, ein bisschen mehr Ausbildung und Sensibilität.
Dieses mangelnde Wissen, das ja auf eine mangelnde Sichtbarkeit auch jetzt im Juni nicht ist die Queere Community sehr sichtbar, aber im Rest des Jahres eher weniger. Und dieses mangelnde Sichtbarsein, das betrifft ja nicht nur queere Menschen, sondern eben auch eine Gruppe, die kaum je in Leitlinien vorkommt, Obdachlose nämlich. Was zeigen da Ihre Studien zur allgemeinen gesundheitlichen Situation von obdachlosen Menschen?
Ja, also obdachlose Menschen insgesamt leiden an viel schlechteren Gesundheitsoutcomes bzw. Gesundheitsergebnisse im Vergleich zu der Bevölkerung, der nicht obdachlos ist. Allein die Lebenserwartung für obdachlose Menschen in Europa ist 20 bis 30 Jahre niedriger, was eigentlich eine wirklich problematische Ergebnisse ist. Und das zeigt uns schon, ich glaube, was die Lebensrealität von Obdach- und wohnungslosen Menschen ist.
Mhm. Eines der großen Probleme ist die Krebsvorsorge. Warum ist das so schwierig in dieser Gruppe?
Ja, genau. Also Krebs ist um 5-mal so häufiger in obdachlosen Menschen und die Mortalitätsrate ist auch viel, viel größer. Es gibt verschiedene Gründe, warum. Auf einer so Mikroebene ist das natürlich eine individuelle Problem, also auf der individuellen Basis. Die Risikofaktoren sind viel häufiger, zum Beispiel die Rauchenprävalenz oder Alkoholkonsum, Konsum von illegalen Drogen. Allein Leben auf der Straße ist ja problematisch gegenüber verschiedenen Expositionen, also allein Wetter, Hitze, Kälte. Alle diese Sachen sind sehr problematisch und natürlich die Exposition gegenüber Infektionskrankheiten, das eigentlich auch viel, viel häufiger ist. Alles das spielt eine Rolle, wenn wir reden über Krebs und Krebsrisiko. Und dann natürlich auf der Meso- und Makroebene, wie unser System geht um Obdach- und wohnungslosen Menschen. Also es gibt wirklich keine Einrichtungen für präventive Maßnahmen oder für Früherkennung für obdachlosen Menschen. Und allein gesundheitliche Dienstleistungen zu bekommen für diese Menschen ist schon ein großes Problem.
Über die ID Austria kann ich mir sozusagen anschauen, ab wann ich mir wieder eine Gesundheitsuntersuchung gönnen kann. Wie läuft das eben bei Obdachlosen ab? Also Sie haben es eh schon kurz angesprochen, Prävention, Screening, wie erfasst man diese Menschen?
Ja, also das ist schon ein sehr großes Problem. Wir müssen hier auch über die Intersektionalität denken, weil obdachlose Menschen an sich selbst sind eine sehr diverse Community. Und innerhalb der obdachlosen Community haben wir auch dann verschiedene Menschen, die noch quasi extra Probleme haben oder die stammen von noch mehr marginalisierten Gruppen. Wenn wir jetzt reden über Zugang zur Fürsorge in Österreich oder präventive Maßnahmen, das ist für obdachlose Menschen sehr problematisch, besonders weil viele von denen haben nicht eine aktive Sozialversicherung. Und ohne eine aktive Sozialversicherung kann man eigentlich auch nicht in die Früherkennungsprogramme kommen oder die Früherkennungsprogrammangebot verwenden. Die Digitalisierung, was eigentlich für uns alle sehr wichtig ist und sehr hilfreich ist, ist für diese Community eigentlich nicht wirklich etwas, das direkt Benefits bringt.
Ja. Von Analyse muss man dann ja natürlich auch zum Handeln kommen. Wie funktioniert das Projekt, das EU-weite Projekt Cancerless, das Sie mitverantworten?
Also Cancerless ist ein europäisches Projekt, der hat sich beschäftigt mit dieser Frage, wie können wir Mortalität und Morbidität von Krebs in obdach- und wohnungslose Menschen reduzieren. Und wir haben hier der sogenannten Health Navigator Modell implementiert. Das Projekt war durch finanzielle Mittel von der Europäischen Kommission gefördert. Das war auch irgendwie geframed als eine wissenschaftliche Studie, als ein wissenschaftliches Projekt. Und nach dem Projekt jetzt in die Nachprojektphase, wir versuchen irgendwie mit den politischen Entscheidungsträgerinnen mehr in Kontakt zu kommen, zu zeigen, was die Ergebnisse sind und wie können wir das jetzt implementieren und nachhaltig machen.
Die Ergebnisse zeigen ja auch, dass viele Gesundheitsprobleme bei diesen Gruppen unbehandelt bleiben und dass die Krebserkrankung erst in der Notaufnahme dann quasi festgestellt wird, diagnostiziert wird. Das heißt, die Strukturen passen nicht, die Menschen fallen durch das Raster durch. Was müsste sich systematisch ändern? Das bedeutet, was muss sich in der Ausbildung ändern? Jetzt nicht nur jetzt bezüglich auf Obdachlose, auch auf queere Menschen.
Also genauso, obdachlose Menschen eigentlich verwenden ziemlich viel Gesundheitsdienstleistungen, aber die sind normalerweise auf dem falschen Ort. Also wie Sie gesagt haben, die suchen Hilfe in Notaufnahmen und Akutsettings, die eigentlich nicht geeignete Settings sind für chronische Krankheiten. Das heißt, wir brauchen wirklich mehr niederschwellige Angebot, der sich mehr auf allgemeinmedizin fokussiert und bietet so quasi ein relativ breites Spektrum an Angeboten und ist nicht hier nur, um quasi etwas akut zu behandeln. Was müssen wir ändern oder was sollen wir ändern insgesamt, wenn wir reden jetzt über Ausbildung? es ist wichtig, dass diese Themen kommen als Teil des medizinischen Ausbildung natürlich für die Studierenden. Wobei ein Seminar oder eine Vorlesung im Medizinstudium wird das nicht ändern. Das heißt, das muss auch Teil des berufliches Weiterbildung sein für die Medizinerinnen. Das heißt, Stakeholder wie zum Beispiel die Ärztekammer oder irgendwelche andere Bildungsinstitutionen sollten auch die Kurse anbieten, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und das gilt auch für obdachlose Menschen wie auch für die queere Menschen.
Gibt es Länder oder Modellprojekte, wo man schon weiter ist?
Ja, wir nennen immer sehr gerne die skandinavischen Länder als ein Beispiel, wo diese Themen viel häufiger kommen in der Ausbildung und das scheint gut zu funktionieren. Wobei ich muss sagen, dass seit wir uns auf der MedUni Wien mehr beschäftigen mit diesen Themen, sind diese Themen auch mehr prävalent in der Ausbildung von Medizinstudierenden. Die haben schon Teile, die sind in Pflichtcurriculum. Es gibt auch eine Menge von Wahlfächern, dass die nehmen können. Und die Studierenden machen das auch sehr gern und nehmen auch sehr viel diese Angebote in Anspruch.
Also man kann sagen, es braucht mehr als eine symbolische Sichtbarkeit, wie sie jetzt eben im Juni und vor allem in Städten wie Wien gegeben ist. Und trotzdem ist diese Sichtbarkeit ein erster Schritt. Was bedeutet der Pride Month für Sie auch im Hinblick auf Ihre Forschung? Hat das einen extra Wert?
Es ist natürlich super, wenn Pride Month kommt, weil dann wir bekommen mehr Aufmerksamkeit. Ich bin hier heute auch wegen Pride Month. Und das muss man auch sagen. Natürlich, mein großer Wunsch ist, dass wir mehr Aufmerksamkeit für diese Themen haben, auch außer jetzt Pride Month oder Juni. Und das ist etwas, das wirklich thematisiert ist durch den ganzen Jahr.
Was schwierig ist, glaube ich, weil diese Straßenparaden und dieses Extrovertierte ist ja genau das, was bei Obdachlosen eben nicht gegeben ist. Man kann nie für alle sprechen, aber viele wollen auch nicht sozusagen adressiert werden. Viele wollen nicht, das kennt man aus persönlichen Erfahrungen vielleicht, auch gar nicht, dass man ihnen hilft. Wenn man sagt Sichtbarkeit für Obdachlose oder Wohnungslose, das müsste wahrscheinlich anders ablaufen.
Ja, also wenn wir jetzt reden über quasi aktivistische Aktivitäten oder sowas, dann natürlich ist das ein bisschen anders bei obdachlosen Menschen im Vergleich zu den queeren Menschen. Obdachlosigkeit an sich selbst ist sehr stark stigmatisiert, diskriminiert. Obdachlosigkeit als ein Phänomen ist nicht etwas, über was wir gern denken, auch wenn wir sehen, jemand, der obdachlos ist auf der Straße, wir versuchen eigentlich irgendwo an die andere Seite zu schauen und so. Wir wollen über diese Sachen nicht denken, weil leider eigentlich die Realität ist, dass es ist etwas, das kann zu uns allen passieren und natürlich niemand hat Obdachlosigkeit wirklich selbst ausgewählt. Und wenn man mit obdachlosen Menschen redet und arbeitet, man sieht, wie schnell man in so eine Situation kommt. Und deswegen, wenn wir reden jetzt über mehr Aufmerksamkeit für obdachlose Menschen, das muss natürlich beginnen mit den Professionistinnen, die arbeiten in diesem Bereich, aber dann auch die Geschichten von Menschen, die waren obdachlos oder die sind noch von Obdachlosigkeit getroffen, die sollten auch reinkommen und mit politischen Entscheidungsträgerinnen und natürlich mit der allgemeinen Bevölkerung in Kontakt kommen.
Herr Professor Grabowatz, vielen Dank für diese Einblicke in Forschung, Praxis und ein bisschen Systemkritik war auch dabei. Wer mehr über das Cancerless-Projekt, das wir da kurz angerissen haben, wissen will und über Diskriminierung im Gesundheitssystem oder über queere Gesundheit, der findet Links in den Shownotes. Ich danke fürs Zuhören und fürs Dranbleiben. Und ja, Gesundheit ist ein Menschenrecht, kein Privileg. Das sollte man vielleicht auch erwähnen, Tagen wie diesen.
Das war der Hörgang MedUni Wien, der Podcast von Springer Medizin, gemeinsam mit der MedUni Wien.